Die Väter sind meistens nicht inkompetent, sie sind sehr, sehr kompetent, dass sie in der Lage sind, etwas aufzubauen für die Familie, richtig? Aber wenn es um ihren Sohn geht, dann gehen die Lichter aus. Ein Vater, der dann in der Lage ist zu verstehen, woher diese Gefühle kommen, ist dann in der Lage zu sagen, mein lieber Junge, der Starke ist nicht derjenige, der jemanden schnell zu Boden wirft, sondern derjenige, der sich in seinen Gefühlen kontrollieren kann. In diesen 7, 8 Jahren, ihre Welt auf einer praktischen Perspektive, sind ihre Eltern. Jetzt, wenn du in ihrem Umgang mit ihnen nicht beibringst, dass Autorität, wie sie erleben, und erfahren, etwas ist, was ihnen nicht nur Sicherheit gibt, sondern sie auch ernst nimmt. Wenn du das nicht machst, wie um alles in der Welt sollen sie das mit Allah subhanahu wa ta'ala machen? Ich gehe zu Papa, ich bekomme kein vernünftiges Feedback, kein Gespräch, kein Input, kein hey, schau, weißt du, was du daraus lernen kannst, etc. Dann, okay, passt. Mein Vater ist nicht die erste Anlaufstelle, wenn es darum geht, etwas fürs Leben zu lernen. Manche Sachen, die du ihnen sagst als Kind, kann vielleicht sogar entscheiden zwischen Leben und Tod. Ich will ein Wort, eine Motivation, ein Satz, der gefallen ist in ihrem Leben, dass sie sagen, nein, ich mache weiter. Unterschätzt niemals diese kleinen Gespräche mit euren Kindern.
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli.
Also, wer mitlesen möchte die Surat Yusuf, es ist die 12. Sura. Wir fangen auch direkt mit der 4. Aya an. Wir malen erstmal das Bild. Das Bild ist die Bani Israel. Das Volk Israels, sind die Söhne von Jakob a.s., sind gerade in der Wüste angesiedelt. Okay? Das heißt, sie sind jetzt nicht inmitten einer Großstadt und irgendeiner großen Zivilisation ansässig. Sie sind Nomadenvölker bis zum gewissen Grad. Und dementsprechend herrscht auch eine ähnliche, ich will nicht sagen Herrschaftsstruktur, aber Ordnungsstruktur dementsprechend, okay? Besonders in semitischen Nomadenvölkern war es herkömmlich, dass du ein Familienoberhaupt hattest, das war mal der Vater. War auch nicht ungewöhnlich, dass er mehrere Frauen hatte und dementsprechend auch mehrere Söhne. Das ist auch das, was man, glaube ich, auch biblisch vermitteln kann. Ich bin kein Bibelexperte, aber das, was ich gelesen habe, dass Jakob a.s. selber auch mehrere Frauen hatte und dementsprechend auch so viele Söhne hatte dementsprechend, okay? Wobei die 11, die so quasi eifersüchtig auf ihn waren, hatten nicht dieselbe Mutter, was auch ein bisschen vielleicht einen Einblick bringt, warum die so eifersüchtig gewesen sind, was ein bisschen da mitspielen kann. Wobei Benjamin, sein kleiner, jüngerer Bruder, der auch gemobbt wurde quasi von seinen Brüdern, kam eben von derselben Mutter. Yusuf und Benjamin kamen von derselben Mutter. Deswegen macht es Sinn, dass die beiden ausgerechnet, die ein bisschen gemobbt wurden von den anderen Brüdern. Warum, weiß ich nicht. Das ist die Psychologie, kenne ich nicht. Vielleicht kann da jemand was beitragen, warum das sein kann. Wenn man irgendeinen Beitrag, irgendwas, kennt man das? Ich denke mir eben...
Jakob alaihi salam,
dass Jakob alaihi salam diese Frauen anders behandelt hat. Ich würde eher sagen, ein Prophet würde wahrscheinlich nicht dazu tendieren. Das ist auch so eine Theorie, die Leute aufgestellt haben gegenüber Jakob a.s. für seine anderen Söhne. Dass er unfair war quasi und deswegen waren sie so eifersüchtig.
Nicht eher unfair, sondern vielleicht, dass die Mutter, zweite Frau, also wenn das die zweite war von Jakob, ihren beiden Söhne Yusuf von Benjamin einfach besser erzogen hat. Und,
Das heißt, die Mutter ist schuld daran, dass die Jungs so geworden sind? Ich weiß das nicht. Yusuf war begabt. Auf jeden Fall sehr begabt. Aber ich glaube, das ist Spekulation. Was die Mutter betrifft, müssten wir in jüdischen Quellen ein bisschen nachlesen. Aber wie gesagt, selbst wenn wir das tun, der Prophet hat die Regel gegeben, wenn man mit Israelit arbeitet, so sind die jüdischen, christlichen Quellen benannt worden, soll man sie nicht ablehnen direkt, man soll sie aber auch nicht direkt akzeptieren. Man soll neutral zu ihnen stehen, solange sie jetzt nicht bestimmten Aspekten im Koran oder jetzt, was er explizit mitgegeben hat, widerspricht.
Aber der Vater hat ja diese beiden Söhne mehr geliebt als die anderen, weil sie einfach
Kinder. Wir kommen dazu, aber ich würde eher sagen, ich behaupte es, weil eben diese Vorbildfunktion als Prophet da ist, dass er jemand ist. Und wir werden das auch später sehen, warum, weil die Art und Weise, wie er auch über die Brüder redet, gegenüber Yusuf a.s., wird zeigen, dass er schon sein Bestes versucht hat. Er hat sein Bestes versucht, aber wenn Kinder auf eine bestimmte Art und Weise handeln und du dann die ganze Zeit ermahnen musst, was musst du, was wird machen? Ein Kind verhält sich vernünftig, das andere nicht. Eines wird mehr ermahnt als das andere. Dasjenige, das ermahnt wird, denkt, ich bin die ganze Zeit, ich werde nicht so behandelt wie der andere. Das bedeutet, es ist wieder so ein Abschieben von Verantwortung gegenüber den Eltern, anstatt in sich zu kehren. Ja? Aber wir kommen noch dazu. Das ist mal der Kontext, semitisch. Und wir fangen mit der ersten Ayah an. Bismillahirrahmanirrahim. إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِي. Als Yusuf, erinnere dich, als Yusuf zu seinem Vater hinging. Und das Erste, was man hier schon sehen kann, ist, obwohl wir wissen, dass die Strukturen, die Nomadenstrukturen schon etwas patriarchalisch aufgebaut, im Sinne von, dass er der Oberhaupt der Familie gewesen ist, dass Yusuf a.s. sich wohl genug gefühlt hat, zu seinem Vater hinzugehen, um ihm einfach etwas zu erzählen. Das bedeutet, das Bild, das Allah subhanahu wa ta'ala jetzt schon mitgibt, ist, dass Ya'qub a.s. als Vater den Raum geschaffen hat, dass ein kleiner Junge wie Yusuf sich wohl genug gefühlt hat, zu seinem Vater hinzugehen und ihm etwas zu erklären, ihm etwas zu erzählen. Vergleichen wir das mit vielen Söhnen, die, wenn man fragt, also Noman Ali Khan hat ja im Zuge seines Tafsirs, hat er gemeint, er hat so eine provisorische Umfrage gemacht, einfach so in seinen Reisen, hat er so 200 Jungs gefragt, also was sind so Sachen, die du mit deinem Vater so machst? Was unternimmst du so mit deinem Vater? Wann hast du zuletzt mal mit ihm etwas so Richtiges unternommen? Oder zu wem gehst du, wenn du wirklich einen Ratschlag brauchst? So, ja, ich brauche meine Freunde, ich gehe zu meinen, keine Ahnung, vielleicht meinem großen Bruder oder sonstiges. Und wenn man fragt, ja, würdest du zu deinem Vater gehen? Ich gehe zu meinem Vater, wenn ich vielleicht, keine Ahnung, er muss mich irgendwo hinfahren, richtig, ich brauche irgendwer etwas oder er ruft mich, weil er irgendwas bauen muss, so halte die Leiter oder sowas. Aber die Jungs, denen ist nie in den Sinn gekommen, dass vielleicht ihr eigener Vater in der Lage ist, ihnen ihre Probleme zu lösen, mit denen sie selber Schwierigkeiten haben. Obwohl ihr euch überlegen müsst, diese Väter, die sind ja, die kennen das doch. Die kennen das doch, wie es ist, ein junger Mann zu sein. Ja, von all den Leuten, die eigentlich am meisten, von allen Menschen, der am meisten Hilfe geben sollte, ist es ja eigentlich sein Vater. Warum ist es nicht der Fall? Warum fühlen sich viele, die meisten nicht so? Ich denke nicht, weil unbedingt die Väter inkompetent sind oder sowas. Ich kann jetzt nur von meiner Perspektive sprechen. Also jetzt jemand, der selber Migrationshintergrund hat und ich kenne eben Leute, die Väter aus Ägypten haben oder aus Tunesien oder aus Syrien etc. Die Väter sind meistens nicht inkompetent. Die sind sehr, sehr kompetent. Sie haben sich auch wirklich den Hintern aufgerissen, also wenn man das so vulgär sagen kann, dass sie in der Lage sind, etwas aufzubauen für die Familie, richtig? Die ackern jeden Tag und zerstören auch ihren Körper, von mir aus auch Fliesen legen, Malereien oder sonstiges. Und die haben auch irgendwie so eine sture Einstellung von stur durch, stur durch, stur durch. Aber wenn es um ihren Sohn geht, da gehen die Lichter aus. Das ist so, als ob er so ein Rätsel vor sich sieht. Und es hat sich schon ein bisschen so eine unsichtbare Wand zwischen Söhnen und Vätern ergeben, dass der Sohn sich denkt, versteht mich nicht falsch, die Jungs, sie hassen nicht ihre Väter. Und nicht mal, sie finden sie auch nicht unsympathisch oder sowas. Es gibt aber ein bisschen so diesen Abstand, es fehlt ein bisschen dieser Sprung einfach von, hey, das ist mir in der Schule passiert oder das ist etwas, mit dem ich gerade eine Herausforderung habe. Ich kann irgendwie damit nicht umgehen. Das macht mir Angst, das macht mir keine Angst. Und da kommen sie nicht hin. Da sagen sie lieber, lass mich meinen Bro anrufen, ich zock mit dem und dann machen wir Sachen. Selbst unter Freunden wird nicht viel geredet. Also es ist ja nicht so, dass die Jungs und auch untereinander, ich weiß nicht, wie es jetzt anderen Jungs hier geht, es ist ja nicht so, dass wir als Jugendliche da gesessen sind und wir haben endlos mit unseren Freunden über unsere Gefühle geredet. Das hat sich eher manifestiert, indem man zusammen Sachen unternommen hat. Man war im Skaterpark, man hat gezockt gemeinsam, aber man war mit seinen Peers unterwegs, mit seiner Gruppe. Und da kam man dann wieder in dieses Gefühl von, passt, ich werde meinen Selbstwert aus diesen Peers beziehen. Richtig? Aber das kommt dann erst, dass man, und das hat auch seine eigenen negativen Konsequenzen, richtig? Weil wenn du deine Orientierung und deinen Respekt und auch deinen Ratschlag von deiner Gruppe herholst, die ja nach dem gehen, die sind ja genauso klein wie du. Die sind jetzt nicht smarter als du. Die haben auch nicht dieselbe Kontrolle über ihre Gefühle wie du. Und sie sind ja auch nicht erwachsen, dass sie wissen, was am Ende des Tunnels vom Leben da steht. Das heißt, sie erleben die Sachen genauso wie du sie erlebst. Und sie werden sich auch darin bestärkt fühlen, in das, was ihre Nefs ihnen mehr Bestärkung gibt. Und es ist die Nefs, die dann überwiegend das Ego in diesen Jahren, das bestimmt, woher du deinen Selbstwert, wenn du deine Probleme lösen möchtest, orientierst du dich daran, was dein Ego befriedigt, sagen wir mal. Jemand geht mich an, jemand mobbt mich, jemand geht so mit mir um, passt. Die erste Reaktion wird sein, okay, was mache ich jetzt? Die Nefs sagt, okay, ich muss da zurückgehen. Ich muss da genauso Gegenwind geben. Ich muss genauso aggressiv sein. Ich muss genauso dieselbe Energie zurückgeben. Und wenn du zu deinen Jungs schaust, so, was meint ihr Jungs? Die sagen ja auch dasselbe. Die sind ja genauso wie du. Die sagen, ja, ja, gib ihm eine. Ja, ja, geh drauf. Lass die Nefs nicht gefahren, Bruder, er ist heute da. Aber jemand, der erwachsener gewesen wäre, würde verstehen, ja klar, kannst du ja machen. Aber wie weit kommst du damit? Es ist ein bisschen so dieses langfristige Denken, dieses drei Schritte weiterdenken. Und es ist eigentlich genau das, was die Väter ja eigentlich mitgeben könnten, weil sie ja selber so jung waren. Selbst wenn sie so naiv waren, selbst wenn sie genau denselben Schwachsinn getrieben haben wie du, sie haben wenigstens den Ende des Tunnels erlebt. Das heißt, sie können ja sagen, ja, so sieht er, ja, kannst du ja machen, mein Sohn. Habe ich auch gemacht in deinem Alter. Aber es ist ganz anders geendet. Deswegen hör lieber auf mich. Und mach's lieber so. Und das Schöne daran ist, wenn du diesen Zugang hast als Vater, du kannst ja wirklich genau auf die emotionalen Punkte eingehen, die ihn ja stören. Weil da kann er, weil, kennt ihr das? Wenn jemand dir Ratschläge gibt über deinen emotionalen Zustand und du merkst einfach, der hat gar keinen Plan, was du durchmachst. So im Sinne von, ja, warum machst du nicht, jemand zum Beispiel geht einen an und jemand sagt dir, hör nicht einfach auf sie. Ach, ignoriere sie einfach. Leute meinen das ja auch oft gut, richtig? Aber als Mann besonders als junger Mann, wenn man schon langsam auch in die Pubertät reinkommt, dieser Aspekt von Selbstachtung und Respekt wird immer wichtiger für Jungs. Und ich weiß, Leute scheuen sich davor, irgendwie über Genderrollen oder Sonstiges zu sprechen. Nach meiner Erfahrung, der Aspekt Respekt und Selbstachtung ist besonders bei Jungs, bei Männern, ein sehr, sehr großer Punkt. Ein sehr, sehr großer Punkt, an dem der wirklich verankert. In ihrem Selbstwert, wie sie auch beachtet werden. Und wenn das nicht adressiert wird, dann wird es irgendwie einen anderen Weg geben, dass sie es kriegen. Wenn sie nicht wissen, wie sie normal, richtig damit umgehen, wird es in andere Sachen übergehen. Was die Nefs einen sagt, das ist dann meistens Aggression, das ist meistens Gewalt, das ist dann meistens andere Dinge. Aber in den zwei Sachen wird sich das meistens äußern. So dieses dominante Verhalten, dass man sagt, wenn ich diesen Respekt und diese Selbstachtung nicht kriege, dann hole ich sie mir einfach, richtig? Diese Idee. Aber ein Vater, der dann in der Lage ist zu verstehen, woher diese Gefühle kommen, ist dann in der Lage zu sagen, schau Junge, der Grund, warum die Leute das machen, ist aus diesen Gründen, die man sich selber groß machen. Jetzt mein Sohn, okay? Nimmt das wirklich etwas von deinem Selbstwert ab, wenn sie etwas von dir runternehmen? Nein, Baba, eigentlich nicht. Ist ja kein Problem, weil ich weiß, du bist mein Sohn. Wenn dich jemand anfasst, dann kannst du schauen, dass du dich wehrst. Schau, dass du dir dein Recht und deine Selbstachtung holst, je nachdem, wie sehr dir jemand nahe kommt und lässt dich wirklich oder auch wirklich angreift. Da kannst du dir das holen. Ansonsten sagt der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, mein lieber Junge, derjenige, der Starke ist nicht derjenige, der jemanden schnell zu Boden wirft, sondern derjenige, der sich in seinen Gefühlen kontrollieren kann. Überleg, mein Sohn, die Konsequenzen. Schau, das sind die 3-4 Schritte, die nach vorne kommen. Das sind die Sachen, die du erleben wirst. Du kannst maximal das sagen. Und weißt du, warum das gut ist, mein lieber Sohn? Weil das ist dann bei Allah so schön. Und das ist das, was die Propheten gemacht haben. Das ist das, was einen echten Mann ausmacht. Ich weiß, du kannst das. Und das Schöne ist, es ist dann noch besser, wenn man dann sagt, wenn man doch die, deswegen ist auch, Leute sehen auch so Kampfsport im Sinne von nicht, es ist nicht nur eine Sache, wo man in der Lage ist, sich selbst zu wehren. Es ist auch, es reicht schon alleine, wenn junge Männer wissen, ich könnte, wenn ich wollte. Versteht ihr, was ich meine? Dieses Potenzial von, ich könnte mich wehren, wenn ich wollte. Das reicht schon in ihrem Kopf, weil das hebt wieder diesen Aspekt von Selbstachtung und Selbstrespekt. Dass wenn jemand mich anfasst, dass ich mich wehren könnte. Und dass man dann genau dann in dem Moment sagt, du wendest es nicht an, sondern du zeigst Verantwortung. Also wenn man so wie cringe sein kann, wie Spider-Man, was sagt er? Was sagt Onkel Ben zu Peter? Ha? Aus großer Kraft folgt? Ha? Große Verantwortung. Es klingt cringe, ja. Aber es bedeutet für viele Jungs sehr viel. Und jetzt sehen wir hier im Koran, wie ein kleiner Junge, also Yusuf alaihi salam, in dem Alter ist vielleicht 12 Jahre oder sowas, hat kein Problem damit, hinzugehen, und wir werden auch merken, dass das, was er eigentlich anspricht von der Ayah, sehr sensibel ist eigentlich für ihn. Eigentlich scheut er sich mit seinem Vater über das zu reden, was er gesehen hat. Was er mir jetzt gleich erzählt, eigentlich scheut er sich davor. Er möchte eigentlich nicht wirklich darüber reden. Und trotzdem findet er den Bereich, dass er mit seinem Vater redet. Und wie spricht er ihn an? Ja, Abati. Ja, Abati ist nicht Vater. Oh, Vater. Es ist doch nicht so, ja, Abi, mein Vater. Es ist dieses alte, archäische, viktorianische Father. I have to tell you something. Sondern, ja, Abati im Arabischen ist so wie mein geliebter Vater. Abba. Daddy. Papa. Das heißt, nicht nur merken wir, hat Yusuf a.s. einen Space, einen Bereich, einen Komfortbereich mit seinem Vater etabliert, wo jederzeit zu ihm kommen kann. Wenn er es sogar tut, er macht es auch nicht auf eine Art und Weise, wo er voll so sehr formal und den Zinssohn sagt, vor ihm schon stillgestanden, yes, sir, sondern Papa, ich möchte dir was sagen.
Ja, mit diesem Wort hat er dann aber gleich schon die Tür des Herzens aufgemacht vom Vater für ihn.
Ja?
Ja, das war schon ein guter Schachzug.
Aber doch nicht nur das, aber das zeigt ja auch, man kann ja nur ein Herz weich machen, wenn ein Herz weich gemacht werden möchte. Yusuf a.s. wäre niemals zu seinem Vater gekommen und hätte ihm gesagt, ja, Abati, wenn er das Gefühl hätte, dass sein Vater irgendwie so reagiert hätte wie so, was, Abati? Was, Daddy? Wer bist du denn? Schau mir nicht in die Augen. Was willst du, Junge? Richtig? Sondern der Vater sagt so, ja, Abati, ja? Ja, was brauchst du? Und dann sagt er, und dann erzählt er von seinem Traum. Norman Ali Khan hat etwas sehr Lustiges gesagt. Er hat gemeint, Kinder, egal wie alt sie sind, die hören nicht auf zu reden. Und die werden dir alles erzählen. Herr Baba, und wir haben das gemacht und ich habe das gemacht und ich kann das bestätigen, weil ich habe Volksschulkinder auch unterrichtet, die hören nicht auf zu reden. Und die erzählen auch so Wirrwarr auch teilweise. Du gehst in die Klasse rein, ja, Omar, und ich war in Mazedonien und ich war dann dort und dann meine Omi hat das gemacht und du sagst, es hört nicht auf. Es hört nicht auf. Und man merkt doch später, wie die Art und Weise, wie Yaqub a.s. auch auf seinen Sohn antwortet. Es ist ein Traum, also eigentlich ist es ein Traum. Inni ra'aytu ahadashara kaukaban. Also wie die Übersetzung, inni ra'aytu ahadashara kaukaban. 100% Papa. Ist nicht inni, ist das mit Ta'kid. Es ist so, wenn du inni sagst im Arabischen, du sagst es damit, dein Gegenüber versteht. Ich meine das ernst. Es ist wie so safe. Bruder, safe habe ich das gemacht. Wenn jemand zu dir hingeht und sagt, Wallah, Bruder, habe ich das gesehen? Im Arabischen wurde das ausgedrückt, indem man gesagt hat, inni, inna. Allah sagt das sehr oft, innal insana lafi khus. 100%ig der Mensch ist im Verlust. Das heißt, Yusuf a.s. geht zu seinem Vater, Papa, ich schwöre dir, wirklich, 100%ig, glaub mir, ich habe 11 Sterne gesehen. Washamsa, ich habe 11 Sterne gesehen. Washamsa wal Qamara und die Sonne und der Mond. Und dann das Interessante ist, er sagt dann nicht Ra'aytuhum li saj in Washamsa wal Qamara inni ra'aytash 11 kawkama Washamsa wal Qamara li sajidin. Der normale Satz wäre eigentlich gewesen, Ahada Ashara Kaukaban, Washamsa wal Qamara, li sajidin direkt. Das bedeutet, ich habe 11 Sterne gesehen, die Sonne und den Mond, wie sie sich vor mir verneigen. Nein. Er sagt dann, Ahada Ashara Kaukaban, Washamsa wal Qamara, dann wieder, Ra'aytuhum li sajidin. Er sagt dann noch einmal, ich habe sie gesehen, obwohl er es eigentlich schon vorher gesagt hat. Das heißt, wenn man es im Deutschen übersetzen will, Baba, ich schwöre dir, wirklich, ich habe 11 Sterne und die Sonne und den Mond. Ich habe sie gesehen, wie sie sich verneigen vor mir. So hat er das gesagt. Das heißt, er selber ist schon so aufgeregt und erzählst so deinem Traum. Und wie gesagt, 12, so alt, kleiner Junge kommt mit einem Traum zu seinem Vater. Wie sehr würde man das ernst nehmen? Ne? Neben den Träumen, die Kindern erzählen, erzählen sie auch, was sie heute so toll in der Sandkiste erlebt haben, was ja für sie eigentlich so Kinofilm war. Ah, hast du gesehen, ich habe diese Ameise geschaut und die ist so groß gegangen, die ist auf meinen Finger gegangen und die hatte so welche Fühler und so. Das fiel mir halt gar nicht auf. Erzählen dir 10 Sachen am Tag, aber Yusuf a.s. ist hingegangen mit Enthusiasmus und ein bisschen Furcht. Warum Furcht? Warum Furcht überhaupt? Weil die Implikationen in dem, was er erzählt, sind sehr groß. Das Interessante ist, Ra'aytuhum, die Präposition hier im Arabischen, das hat auch Nomana Khan in seinem Tafsir, in seinen Notizen, in seiner Interpretation mitgegeben, referiert nicht über nicht lebende Objekte. Das Ra'aytuhum ist ein Referent für lebendige Menschen, Lebewesen. Das bedeutet, bereits in der Art und Weise, wie Yusuf a.s. darüber geredet hat, er hat schon irgendwo gecheckt, das sind jetzt nicht die Himmelskörper, nicht die Sterne, nicht die Sonne oder auch nicht der Mond. Die 11 Sterne sind meine Geschwister, meine Brüder, und die Sonne und der Mond, das sind meine Eltern. Interessant ist auch, hier wird auch nicht gesagt, wer die Eltern sind. Es wird nicht gesagt, dass der irgendwie der Vater ist die Sonne und die Mutter ist der Mond, oder die Mutter ist die Sonne und der Vater ist der Mond. Interessant ist aber, dass in der Kosmologie, also in der Astronomie, ist es ja so, Sonne und Mond, wie wir sie am Himmel sehen, die tauschen sich ja immer die ganze Zeit aus, richtig? Es ist so, als ob Allah subhanahu wa ta'ala implizit in der Ayah einmal die Mutter erledigt einige Aufgaben und der Vater ist wie der zentrale Kosmos der Kinder, richtig? Sie sind diejenigen, anhand sich das Leben dreht. Die Sonne einmal und dann der Mond einmal und dann einmal der Mond und dann wieder die Sonne, dann wieder Tag und dann wieder Nacht. Das ist so, ich kann es jetzt nicht so genau in Worte fassen, aber sie stellen wie das Universum eines Kindes dar ein wenig. Und einige haben auch gesagt, dass weil die Sterne was Besonderes sind, dass auch die Brüder auch letzten Endes irgendwann mal Propheten geworden sind, eine Interpretation, weil Sterne ja sind auch was Besonderes. Das Interessante ist, was Mamana Khan gesagt hat, warum er dem nicht zustimmt, ist, weil nicht jeder Stern ist ein Stern, nach dem du folgst, richtig? Es gibt bestimmte Sternkonstellationen, wie der Nordstern, den folgst du, und andere, die sind einfach nur da. Also das ist eine bessere Interpretation. Und warum das jetzt so problematisch ist, ist, weil wenn du hingehst zu deinem Vater, deinem älteren Vater, dem Oberhaupt der Familie, und du sagst, deine Brüder, die alle älter sind als du sagst zu all denen, ja, die Brüder, ja, die sollen sich vor mir verneigen. Und interessant ist, in der biblischen Version, in der biblisch-jüdischen Version, nehmen sie das tatsächlich als Beleidigung auf. Die fassen das wirklich persönlich auf, sagen, wie sollen wir uns vor dir verneigen? Dir? Wie jetzt? Es gibt so ein bisschen so, es wird aufgenommen als etwas Respektloses. Und es wird sogar, und auch in den Quellen wird auch ein bisschen gezeigt, dass Jakob selber das ein bisschen auch persönlich genommen hat. Dass er gesagt hat, wie kannst du das sagen?
Ja.
Ja, in der Bibel. Also von der jüdisch-christlichen Perspektive, von den Quellen her, ist es schon etwas, was Jakob a.s. und die Brüder nicht so top aufgefasst haben. Okay? Im Koran haben wir es anders. Im Koran ist die Geschichte ganz anders. Da geht Yusuf a.s. zu seinem Vater privat. Es ist ein Gespräch zwischen den beiden. Und er erzählt dem Baba, das und das und das habe ich gesehen. In der anderen Version, in der Bibel und in der hebräischen Bibel, geht er zu seinen Brüdern und erzählt es ihnen allen direkt. Das ist der Punkt. Das ist ein bisschen der Unterschied. Und hier ist natürlich, das heißt, man muss auch merken, Yusuf a.s., wie gesagt, er versteht schon bereits, dass die Sachen, die ich sehe im Traum, ist nicht was Normales. Es hat schon etwas Seltsames an sich, weil er versteht irgendwo, es hat nicht mit Himmelskörpern zu tun, sondern es hat mit Menschen zu tun. Und deswegen fühlt er sich so aufgeregt. Weil wenn er es wirklich nur als Himmelskörper gesehen hätte, hätte er sich gedacht, ja, Baba, was ist das?
oh cool, Sonne verneigt sich vor mir. So. Nein, er hat verstanden, es geht um Menschen. Und sein Vater hat es auch verstanden. Und schau, wie er antwortet. Er hat nicht geantwortet und gesagt, wie kannst du es wagen, dass du so zu reden? Ha? Warum kommst du überhaupt zu mir? Ha? Siehst du nicht, dass ich beschäftigt bin? Ich habe was Besseres zu tun, als dass du mir über deine Träume was erzählst. Er sagt, ja, Bunaya. Qala, ja, Bunaya. Mein kleiner Sohn. Habib Albi. Mein kleiner Boy. Das heißt, genauso wie du es vorher gesagt hast, die Energie, die Yusuf a.s. zu seinem Vater geholt hat, sein Vater hat sie ihm zurückgegeben. Ja, Bunaya, mein kleiner Sohn. Natürlich hätte er reagieren können und sagen können, ja, mein kleiner Sohn, mach dir jetzt nicht mal so einen Kopf drüber, ne? Ja, es war jetzt nur ein Traum. Und Kinder spüren das. Besonders Jungs spüren das. Und das ist auch eine Sache, die sehr viel ausmacht für Jungs. Selbst, nicht nur Jungs, auch Kinder, auch allgemein würde ich behaupten, auch für Mädchen genau dasselbe, dass man sie nicht kleinredet. Dass man nicht ihnen das Gefühl gibt, dass das, was sie sagen, selbst wenn es ein Traum ist oder sonstiges, dass es etwas nicht ernst zu nehmen ist. Auch wenn die Kinder viel, in Anführungszeichen, labern oder reden. In ihrer Lebenswelt bist du ihre Welt. Es ist doch so, das zerstört doch Iman. Ich würde sagen, das zerstört doch Religion. Wenn Kinder nicht in der Lage sind, warum? Denk doch das so. Warum ist die Beziehung zwischen Kind und Eltern im Islam so unfassbar hochgesetzt? Schon fast wirklich heilig. Ja, Allah sagt, أَلَّا تَعْبُدَ إِلَّا إِيَّا, dass du nie jemanden anbetest außer ihn, وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, und mit den Eltern Exzellenz. Das ist eine enge Vermaschung zwischen zwei Sachen, die eigentlich sehr stark auseinanderklaffen. Respekt gegenüber den Herrscher der Welt und dann ganz weit, da kommt eigentlich lange, lange, lange nichts und dann erst dann die Eltern, aber trotzdem werden sie nebeneinander erwähnen. Warum? Weil im Kosmos der Kinder die Eltern sind ihre gesamte Welt. Wie viel Theologie kannst du diesen Kindern vermitteln in dem Alter? Bis zu einem gewissen Alter, aber in diesen 7, 8 Jahren, wo sie heranwachsen, in diesen 8 Jahren, ihre Welt auf einer praktischen Perspektive sind ihre Eltern. Wenn die zusammenfällt, fallen sie selber zusammen. Jetzt, wenn du in ihrem Umgang mit ihnen nicht beibringst, dass sie gehört werden können, dass sie ernst genommen werden sollten, dass Autorität, wie sie zum Beispiel, wie sie erleben und erfahren, etwas ist, was ihnen nicht nur Sicherheit gibt, sondern sie auch ernst nimmt. Wenn du das nicht machst, wie um alles in der Welt sollen sie das mit Allah subhanahu wa ta'ala machen? Wie soll das klappen? Das Einzige, was sie erlebt haben, wenn es um Autorität geht, besonders etwas, was ihnen Regeln gibt oder Gesetze, ist, voilà, mach das. Warum? Deshalb. Diskutier nicht. Okay, passt. Das bedeutet dann das nächste Mal, wenn er dann liest, iss kein Schwein und trink kein Alkohol, dann reagiert er auf, nein, kommt diese Allergie, richtig? Deswegen haben ja Menschen diese Allergie bereits, richtig? Was, besonders viele Leute, die zum Beispiel keine Muslime mehr sein möchten, sie haben diese intrinsische Allergie. Sag ich, will nicht, dass mir jemand irgendwas erzählt. Und schon wieder sagt mir jemand etwas aus keinem Grund. Das bedeutet, wenn Ya'qub a.s. antwortet auf seinen kleinen Jungen und sagt, Ya Bunaya, la taqsus ru'yaka ala ikhwatika. Und schau, wie er es nennt. La taqsus. Erzähle nicht, weil Al-Qissa, Al-Qasas ist ja etwas, was man erzählt. Al-Qissa ist zum Beispiel in der Geschichte von Musa a.s. sagte die Mutter von Musa zu seiner Schwester, also zu ihrer Tochter, hat sie gesagt, Qussihi, beobachte ihn, schau, dass du ihm folgst. Al-Qissas bedeutet, dass du Schritt für Schritt etwas erklärst. Das bedeutet, Ya'qub a.s., er erkennt bereits, dass sein kleiner Sohn, Junge, er macht Qassas, er erzählt ihm viel. Er erzählt ihm viel. Er sagt, mein lieber Junge, so wie du es mir erzählst, erzähl es nicht deinen Brüdern. Und was sagt er? La taqsus, mach diese Erzählung, mach kein Qassas, nicht la taqsus, Helmuka, deinen Traum. Mach nicht Erzählung für deinen Traum. Er sagt deine Vision. Ru'yaka. Ru'ya.
Schaut's wie ihn ernst nimmt. Das heißt, er hat nicht gesagt, ja, das, was du so gesehen hast, so in deinem Traum, was du gesehen hast, hm, ja, erzähl das nicht deinen Brüdern, ne? Nein. Er hat ihn direkt ernst genommen. Erstens, er hat ihm gesagt, mein lieber Sohn, und die Geschichte, die du mir so enthusiastisch erzählt hast, diese Vision, die Vision, die du in deinem, die du gesehen hast, weil wenn er, wenn er es als Vision bezeichnet, was bedeutet das? Wenn er es als Vision bezeichnet, das bedeutet, wenn er es als Vision bezeichnet, dann bedeutet das ja, er versteht, dass das etwas Echtes ist. Es wird wirklich passieren. Und das ist schon der erste Hinweis, den Jakob a.s. bekommt, dass er versteht, dass sein Sohn ein Prophet sein wird. Weil wessen Träume, unter Anführungszeichen, sind eigentlich immer Visionen. Das sind die von Propheten. Das heißt, er sieht bereits die Anzeichen von Prophetie in ihm. Und er sieht, wie er redet. Er sieht auch, dass er versteht, dass dieser Himmelskörper eigentlich über seine Familie anspricht. Und deswegen sagt er direkt, deine Vision, erzähl sie nicht deinen Brüdern. Schaut, wie sehr er ihn direkt ernst nimmt. Deswegen, wenn man mit seinem eigenen Sohn umgeht, mit seinem eigenen Kind, aber besonders Jungs, nehmt die ernst. Und ernst nehmen heißt nicht, dass du da sitzt und du sagst, ja, schau, jetzt hast du hier eine Sanduhr, du hast jetzt 5 Minuten mir jeden Blödsinn erzählen, der dir heute passiert ist. Passt, super, und jetzt gehen wir. Das ist nicht ernst nehmen. Ernst nehmen bedeutet, wenn er dir über deinen Tag erzählt, dann hör auch hin, auch wenn dieser Schwall runterkommt. Ich bin selber kein Vater, okay? Sage ich euch so, sage ich auch direkt. Das ist vieles davon, sind Sachen, die Norman Alekhine in seinen Notizen gesagt hat, aber das sage ich auch euch ehrlich, auch als jemand, der ein Sohn ist. Auch wenn dieser Schwall runterkommt, auch wenn dieser Schwall an Gerede runterkommt, sie würden es dir nicht erzählen, wenn du nicht ihnen was bedeuten würdest. Was macht das mit ihnen, wenn sie sich nie gehört fühlen, nie ernst genommen fühlen? Das kratzt wieder, was wir vorher besprochen haben, an diesen Selbstwert, an diesen Selbstrespekt. Und wenn sie den dort nicht hören, guess what? Sie werden ja nicht dieses Bedürfnis verlieren, mit irgendjemandem über das zu reden. Was sie machen werden ist, sie werden mit jemand anderem darüber reden. Und der hat noch nicht so top Input zu geben, wie wir es vorher gesagt haben. Das ist ja auch diese Wand, von der wir vorher gesprochen haben. Diese unsichtbare Wand zwischen Vater und Sohn. So baut das ja auf. Man denkt sich so, ja, mit 7, 8 Jahren, was mein Sohn da alles von sich gibt, etc. Ja, das wird ja schon passen. Er wird es mir nicht übel nehmen, wenn ich älter bin. Er nimmt es auch nicht übel. Es ist ja nicht schwarz-weiß. Er wird ja nicht da sitzen und irgendwann mal mit 15, 16 sagen, boah, mein Vater hat mir damals nicht zugehört, als ich mit meinen Fingerfarben da dieses Bild gemalt habe und dann das Blatt gegessen habe und danach bin ich rumgelaufen, habe irgendwas gemacht. Ja, er wird ja nicht traurig darüber sein. Aber das ist ja das Ding mit Emotionen. Er erinnert sich nicht daran, was er gesagt hat oder sonstiges. Er wird sich nur daran erinnern können, wie er sich gefühlt hat in der Situation. Und wenn dieses Gefühl die ganze Zeit, Sohn geht zu Vater, ich gehe zu Papa, ich bekomme kein vernünftiges Feedback, kein Gespräch, kein Input, kein hey, schau, weißt du, was du daraus lernen kannst, etc. Dann, okay, passt. Mein Vater ist nicht die erste Anlaufstelle, wenn es darum geht, etwas fürs Leben zu lernen oder aus meinem Alltag zu lernen. Man unterschätzt doch ein bisschen die Alltagsstrukturen von Kindern. Wenn das Kind alleine hingeht, von A nach B, von diesem Heimweg, von dort bis dorthin, im Umgang mit ihren Lehrern und wieder zurück, das ist quasi die ersten Schritte an überhaupt eine Erfahrung von der Welt selbst. Das heißt, jeder Moment entscheidet maßgeblich dafür, wie die Welt sehen werden. Das bedeutet, wenn sie dir dann erzählen, wie die Welt ist, wenn sie dir erzählen, ich habe das gemacht und ich habe das mit meinen Fingern gemacht und XY hat so mit mir geredet, Lehrerin hat das zu mir gesagt, eigentlich müsstest du zuhören, auch wenn es anstrengend ist, weil die Art und Weise, wie sie reden werden, gibt dir Einblick darüber, wie sie die Welt sehen. Und du wirst manchmal dann Sachen hören, wo er oder sie dann irgendetwas sagt und du sagst, what? Eine Sekunde, mein lieber Sohn, so kannst du nicht reden. Was du da gerade gesagt hast, das... Ich verstehe, dass du es nicht so meinst, aber so solltest du es meinen. Wieso denn, Baba? Hä, warum? Ich habe doch nichts Falsches gemacht. So, nein, hast du nichts Falsches gemacht. Aber ich erkläre dir, warum das nicht in Ordnung ist. Du hast zum Beispiel über deinen Kumpel irgendwo in deiner Klasse irgendwas erzählt oder über deine Lehrerin. Ja, schau, ich verstehe, es ist anstrengend, aber... Und dann erklärst du ihm das Leben. Das sind Momente, wo du ihm das Leben erklärst. Und dann checkt er, passt, da habe ich was gelernt. Und plötzlich, je älter sie werden, sie verstehen... wenn ich ankomme im Leben an bestimmten Erfahrungen, die Person, die immer da ist, um es mir zu erklären, um es aufzuschlüsseln, sind Mama und Baba. Und wenn du das dann nicht hast, guess what? Sie werden mit ihrer Gruppe darüber reden. Mit jemandem komplett anderes. Und wie wir vorher festgestellt haben, die sind nicht klüger als sie. Die sind nicht klüger als sie. Und die werden auch mit ganz anderen Schlussfolgerungen kommen. Richtig? Deswegen, wenn Yaqub a.s. ihm also sagt, mein lieber Junge, und der noch so ernst nimmt, Yusuf a.s., wir können das schon festlegen, das ist für Yusuf schon eine Gewohnheit. Das bedeutet, er ist es gewohnt. Irgendeine Station, irgendeine Sache, die er erlebt, let's go zu Baba. Baba ist die erste Station. Ich will ihm was erzählen. Richtig? Und schaut, wie er dann auch reagiert. Und wisst ihr, warum es auch so wichtig ist? Jetzt schauen wir mal, warum. Weil schaut, für Yusuf a.s. war es eine Sache, die war so, er hat sich gar nicht Gedanken gemacht. Er hat sich gesagt, ich habe jetzt gesagt, dass jemand sich verneigt vor mir, aus Ehre. Es gibt eigentlich dazu zwei Meinungen. Die Sajda, Sajda Takrim, und dann gibt es eine andere Minderheitsmeinung, dass die Engel haben sich ja vor Adam a.s. verneigt. Es gibt aus Respekt, nicht aus Anbetung heraus, sondern aus Respekt. Dieses Verneigen vor etwas anderem außer Allah als Respekt. Das heißt, Sajda Takrim gab es, das war früher erlaubt, aber seit der Gesetzgebung des Propheten a.s. ist es nicht mehr erlaubt. Es gibt aber auch eine Minderheitsmeinung, man muss sie nicht akzeptieren, wie gesagt, nur die Minderheit, die sagen, Li Yusuf oder Isjudu Li Adam, das Lam ist nicht als Richtung gedacht, sondern als Grund. Genauso wie wir zum Beispiel Fußballer haben, wenn sie ein Tor schießen, sie machen Sajda für Allah. Warum? Wegen dem Tor. Das heißt, dass sie sagen, die Engel oder die Geschwister oder die Himmelskörper oder die Verwandten von Yusuf a.s. haben Sajda wegen Yusuf gemacht, nicht ihm gegenüber. Versteht ihr, was ich meine? Sie haben Sajda zu Allah gemacht, wegen ihm, nicht zu ihm. Wie gesagt, seine Minderheitsmeinung, ich wollte sie nur erwähnt haben, man muss sie nicht akzeptieren. Die Mehrheit sagt dann, nee, es war jetzt vom Text her ist es eher wahrscheinlicher, dass es ihm gegenüber geworden ist, okay? Er weiß jetzt aber, egal wie man es nennt, es ist sehr problematisch. Und er denkt sich nichts dabei. Aber was ist das Erste, was Yaqub a.s. ihm sagt? La taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kayda. Erzähle nicht deine Vision deinen Brüdern. Sonst werden sie einen Kaid, eine List gegen dich machen. Und ihr müsst euch vorstellen, wie schwierig ist es für einen Vater, so einen Satz zu sagen. Das, worüber du dich freust, worauf du so unsicher bist, erzählst nicht deinen Geschwistern, erzählst nicht deinen Brüdern. Weil sonst werden sie gegen dich etwas machen. Das ist eine sehr, sehr, sehr harte Lektion. Und manchmal versuchen ja auch Eltern, die Kinder eher sich vor den Geschwistern gegenseitig ein bisschen zu schützen, richtig? Wenn man zum Beispiel daran denkt, dass zum Beispiel der Extremfall, der jetzt ein bisschen harmloser, nicht harmloser ist, aber ein bisschen schwieriger ist, wenn zum Beispiel ein Kind zum Beispiel eine geistige Behinderung zum Beispiel hat und es ist sehr pflegebedürftig. Wenn ein Kind sehr, sehr pflegebedürftig ist und der Bruder oder sonstiges ist vollkommen gesund. Wie sehr geht das dann auf die Psyche der Kinder, weil ein Kind einfach sehr, sehr viel Aufmerksamkeit kriegt. Richtig? Oder wenn zum Beispiel, wenn das mal körperlich, aber geistig zum Beispiel, da können zum Beispiel auch Kinder aggressiv werden, um sich hauen, sogar den eigenen Bruder verletzen. Und die Eltern können ja nicht eingreifen und dem Kind sagen, hey, schau, wir können ja nicht streng sein. Weil das Kind weiß ja nicht, was es macht. Aber ist es leicht für ein Kind, das zu verstehen? Wenn sein eigener Bruder ihm eine reinhaut oder sonstiges oder ihn an den Haaren zieht oder ihn wirklich verletzt, obwohl und eben wegen dieser geistigen Behinderung. Wie leicht ist es für ein Kind, das zu begreifen, richtig? Und als Eltern versucht man ja auch mal ein bisschen so diese Wand ein bisschen zu geben zwischen dem Kind. Hey, schau, er meint es nicht. Er meint es wirklich nicht so. Schau, er hat diese Sachen, also nimm es ihm bitte nicht übel, okay? Nehmen wir den normalen Fall. Es gibt ja zum Beispiel jüngere Geschwister, die sind eifersüchtig auf ihre älteren Geschwister, richtig? Und dann zerstören sie die Kleider. Oder umgekehrt, kann auch sein. Aber dann passiert was? Eine Sabotage. Sabotieren sie sich gegenseitig. Und ein Kind vielleicht versteht nicht, wieso. dann versuchen die Eltern irgendwo ja nicht zu sagen, ja schau, dein Kind ist halt ein asoziales Kind. Die fangen ja nicht an zu sagen, ihre eigenen Kinder zu roasten. Sie versuchen, diplomatisch mit ihnen zu reden. Sie versuchen, den Mittelpunkt zu finden. Wenn du aber sagst, ich mache mir das Leben leicht, sagst du, Herrst, wenn wir es in Wienerisch sind, schaut's, dass er jetzt gemeinsam so auskommt, ja? Hab keine Kopfschmerzen, komm gerade von der Arbeit, ich will chillen, ja? Haltet euch aus dem Weg raus. Wenn ihr euch die Köpfe einschlägt, dann schlägt euch woanders die Köpfe ein, aber nicht vor mir. So delegieren wir es an die, an Mutter Natur. Astaghfirullah al-Azim. Was dann passiert. Richtig? Das ist der leichte Weg. Natürlich ist es der leichte Weg, aber wie sehr es langfristig dann wirklich hilft zwischen den Geschwistern, ist dann dahingestellt. Yaqub a.s. hätte in der Situation zum Beispiel sagen können, ja, probier mal mit deinen Geschwistern. Und dann gibt es auch noch das andere Extrem, richtig? Dann gibt es auch diese Naivität, wo zum Beispiel die Eltern absolut merken, dass diese Eifersucht sehr tief liegt. Und man sagt, ja, gehen wir gemeinsam auf Urlaub und ich stecke die zwei jetzt gemeinsam in ein Zimmer, weil da kann nichts schieflaufen. Richtig? Ich sage nicht, dass man es nicht machen soll. Ich habe keine Ahnung, ich bin selber kein Vater. Aber, dass man diese tiefen Gräben, die sich manchmal vielleicht ergeben, einfach adressiert als Eltern. Egal, wie lange es braucht. Ich wünschte, dass weniger mehr Eltern und Väter sitzen, weil die könnten mir erklären, wie man sowas tatsächlich löst. Aber es ist ja schwierig, da in der Hinsicht zu vermitteln. Aber Yaqub alayhi salam, er ist nicht naiv. Er sagt, wenn du das deinen Brüdern erzählst, die werden dir was machen. Direkt. Schutz zum Selbstschutz. Sei nicht naiv, Yusuf, mein lieber Sohn. Sei nicht naiv. Deine Jungs, die haben es in sich. Und er kennt seine Jungs. Er kennt seine Jungs. Deswegen, wenn er das sagt, sagt er es nicht leichtfertig. Ein Vater spricht nicht gerne aus, dass seine eigenen Kinder, die er auf die Welt gebracht hat, dass sie etwas seinem anderen Kind antun. Weil manchmal nimmt man das auch persönlich, richtig? Wenn ein Sohn oder ein Kind etwas macht, das so krass ist, das so außerhalb deiner Vorstellungskraft ist, das eigentlich nichts mit deiner Erziehung zu tun hat, dass du wirklich da sitzt und dir denkst, habe ich was Falsches gemacht? Ist das meine Schuld? Liegt das an mir? Als Vater? Liegt das an mir? Habe ich etwas Falsches gemacht? Aber Yaqub a.s. ist so direkt und sagt, nein, die werden das machen. Ich kenne meine Söhne. Also red nicht mit ihnen. Und aber, und hier ist das Wunderbare, direkt nachdem er diesen, unter Anführungszeichen, Real Talk gegeben hat über deine Geschwister, was sagt er als nächstes? Inna, absolut, mein Junge. Ich habe das gesagt, ja. Yakidu laka kaida, sie werden eine List gegen dich aushecken, aber hundertprozentig, mein lieber Sohn, inna shaitana lil insani adumun mubin, der Shaitan ist derjenige, der zu den Menschen ein ewiger, bitterer, klarer Feind ist. In der nächsten Sekunde erklärte Yusuf a.s., der Shaitan macht das. Der Shaitan hat einfach Weg in ihrem Herzen gefunden. Weil es ist ja nicht so, dass diese Jungs irgendwie komplette Erwachsene sind. Also wir haben einen kleinen Jungen und dann haben wir Teenager. Also wenn wir von der Anstrengung reden von Kindern, wir haben schlimmer und schlimmer. Teenager ist so spitze, ne? Weil die haben nicht viel vom Leben gesehen, aber sie sind so stark, dass sie das Gefühl haben, sie wissen alles vom Leben. Ne? Ich sag das, weil ich so war. Ne? Richtig? Und deswegen sagt Yaqub a.s., was? Der Shaitan hat ihre Herzen gefunden. Er hat einen Weg in ihren Herzen gefunden. Also, wenn sie so sind, nimm es ihnen nicht allzu übel. Fang nicht auch du gegen ihnen einen Hass zu entwickeln. Der Shaitan hat sich dazu bestimmt. Wenn du in anderen Suren sprechen wir darüber, wie der Shaitan über die Menschen redet. Er sagt, ich werde ihnen von links, von rechts, von vorne, von hinten kommen und ich werde dafür sorgen, dass sie undankbar sind und dass sie deine Ayat vergessen. So ein bitterer Feind. Und dann sehen sie eine Geschwisterrivalität, das ist doch gefundenes Fressen. Gefundenes Fressen. Besonders für junge Menschen, für junge Menschen, die, wo die Nefs nochmal so am Aufstreben ist, boah, 6-Gänge-Menü. Was er damit machen wird. Und das wird er auch schaffen, wenn wir sehen, was die Brüder mit ihm machen. Das bedeutet, auf der einen Seite, er akzeptiert, er bestätigt den Safe Space, diesen Bereich, wo der Sohn mit ihm reden kann. Und danach gibt er den Real Talk. Sag's nicht den Brüdern. Aber wenn du es nicht sagst, dann denk nicht nur, weil sie Scheitane sind. Sie sind nicht Scheitane. Der Scheitan versucht, sie irre zu leiten. Und wisst ihr, dass das unfassbar wunderschöne, absolut wunderschöne ist? In diese Lektion, die Yaqub Yusuf a.s. gibt, wo ihm diese gesamte Rede gibt, ganz am Ende, ganz am Ende, als die Brüder dann kommen und er ihnen vorhält, was sie ihm angetan haben, und er mit seinem Vater redet, was sagt er? So quasi Yusuf gibt quasi seine letzte Einschätzung von den gesamten Jahren, die passiert ist. Was sagt er? Nein. Hier ist es. Wunderschön. Waqala. Er sagt, Yusuf, jetzt ist er ein erwachsener Mann. Das ist jetzt Yusuf als erwachsener Mann. Er ist Minister in Ägypten. Alles ist abgeschlossen. Die Brüder haben sich bei ihm entschuldigt. Die Vision um seinen Traum hat sich erfüllt. Was sagte ihm? قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. Mein lieber Vater, das ist die Erfüllung meiner Vision. Okay? Mein Herr hat es zur Realität gemacht. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد ما أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي.
Und mein Herr, und er hat mich gütig behandelt, Allah, mein Herr, hat er mich gütig behandelt, als er mich aus dem Kerker führte und euch aus der Wüste herausbrachte, nachdem der Scheitan zwischen mir und meinen Brüdern Zwietracht gestiftet hat. Diese Lektion von seinem Vater, als er ein kleiner Junge war, ist ihm diese gesamten Jahre nie aus dem Kopf gegangen. Dieser kleine Moment, wo er einfach nur über seine Vision, über seinen Traum redet, war ein Leuchtturm sein gesamtes Leben. So sehr hat sich das verankert in seiner Persönlichkeit, dass wenn er als erwachsener Mann dieses Trauma, das tief in ihm sitzt, er sagt, nein, ich vergebe euch und ich weiß, Shaitan war derjenige, der zwischen uns gekommen ist. Warum? Das hat mein Vater mir doch beigebracht, dass ich noch ein kleiner Junge war. Seht ihr? Wie fundamental dieses eine Gespräch war. Und wir werden es auch, wenn wir auch die Geschichte von Yusuf durchgehen, ihr werdet merken, wie dieses kleine Gespräch, wie diese kleinen Momente ein Kind für den Rest seines Lebens richtig verankern kann. Deswegen, diese Momente, wo sie zu euch kommen, besonders an die Väter, Leute, bitte nehmt das ernst. Unterschätzt diese Momente nicht. Man denkt, diese Kinder, sie sind so erwachsen. So sind sie erwachsen. Und für uns, also für diejenigen, die älter sind, für uns wird das irgendein Alltag gewesen sein. Weil an dem Tag, wo er dir irgendwas erzählt hat von dem Kindergarten, was alles passiert ist, du warst beschäftigt mit den Mieten, mit der Arbeit, mit dem Projekt, mit Sonstiges, mit was auch immer da gerade passiert ist. Weil du hast 7-8 Dinge zu erledigen. Du hast immer, zu jedem Zeitpunkt, wenn du erwachsen bist, du hast zu jedem Zeitpunkt 7-8 Dinge im Sinn, über die du dir Gedanken machst. Aber was hat bitte ein Kind im Sinn? Er hat nur eines im Sinn. Aufwachen, Mama, Papa und die Welt erkunden. Deswegen sagen wir, es ist doch so schön, wieder ein Kind zu sein, sagen viele Leute, damit du die Welt neu erkunden kannst, weil alles so neu ist. Das ist für sie neu. Und dieser Moment, der für dich wie so am Wegwerfen war, derselbe Moment, es kann sein, 20, 30 Jahre später, sitzt ihr irgendwo an der Terrasse und der Baba schaut so, sitzt so und ihr redet und dann plötzlich dreht sich dein Sohn oder dein Kind zu dir um und sagt, Baba, du hast mir mal etwas gesagt, du hast das und das und das und das gesagt, das ist mein Leben lang mit mir geblieben. Der dreht sich so um zu dir und sagt, ich kann mich null dran erinnern. Ich habe gar keinen Plan, was ich gesagt habe. Ich hätte nie gedacht, dass ich sowas gesagt habe, aber habe ich gut gemacht. Richtig? Für dich war es so ein Moment. Für ihn aber war es der Unterschied buchstäblich zwischen Iman und Kufr. Manche Sachen, die du ihnen sagst als Kind, kann vielleicht sogar entscheiden zwischen Leben und Tod. Wie viele Worte, wie viel ein Wort, eine Motivation, ein Satz, der gefallen ist in ihrem Leben, hat sie davon abgehalten,
als sie wirkliche Tragödie oder Katastrophen in die Augen geblickt haben, dass sie sagen, nein, ich mache weiter. Unterschätzt niemals diese kleinen Gespräche mit euren Kindern. Besonders Jungs nicht. Schaut, dass ihr diesen Space habt. Schaut, dass ihr in der Lage seid, dass ihr das mitgebt. Inshallah beenden wir hier heute. Und die größten Lektionen, die wir uns heute mitnehmen können, lassen sich in den zwei Ayat auf jeden Fall mitgeben. Besonders was Väter und Söhne betrifft. Nummer eins, schafft den Safe Space. Schafft den Bereich, schafft die Stimmung, dass der Sohn, dass euer Kind zu euch kommt. Besonders für die Väter, dass sie zu euch kommen. Nummer eins, den Raum schaffen, dass sie zu euch kommen und sich wohlfühlen, mit euch zu reden. Nummer zwei, wenn sie mit euch reden, und ihr habt es, Alhamdulillah, geschafft, diesen Bereich aufzumachen, schaut, dass ihr sie ernst nehmt und schaut, dass ihr hinhört. Hört hin, wie sie die Welt anschauen. Hört hin, was ihnen Sorgen bereitet. Hört hin, was sie begeistert. Und fördert ihnen in das, was sie begeistert. Und gebt ihnen Ratschläge in dem, was ihnen Angst bereitet. Und wenn wir das geschafft haben, zu guter Letzt, seid immer ehrlich zu ihnen in der Realitäten um ihre Welt herum. Also wir haben jetzt nur über Geschwister gesprochen, aber es zählt allgemein. Schaut, dass ihr straight mit ihnen seid. Erklärt ihnen die Welt so, wie sie ist, nicht wie sie als Eltern oder sowas gerne haben möchten. Gebt ihnen den Real Talk. Den Real Talk von, wenn du nicht aufpasst, passiert das, aber gebt ihnen gleichzeitig auch Optimismus. Und verteufelt nicht die Welt, verteufelt nicht ihre Geschwister. Aber das gilt auch ein bisschen auch für die Welt. Ja, die Welt kann ein dunkler Ort sein. Ja, red nicht mit Fremden, kein Problem. Aber wenn du mit mir unterwegs bist, kannst du mit Fremden vielleicht hier und da ein paar gute, schöne Erfahrungen machen. Du sollst ihnen ja nicht beibringen, dass sie die Welt hassen, sondern dass sie klug durch die Welt gehen. Weil es besteht nicht nur aus Schwarz und Weiß. Das heißt nicht nur für die Geschwister, wenn es Probleme zwischen Geschwistern gibt, dass man die Balance hält, sondern auch mit der Welt allgemein. Schau, dass du auch mit offenen Augen durch die Welt gehst und auch gleichzeitig Optimismus hast und verstehst, dass der Shaitan derjenige ist, der Feind ist. Shaitan ist der Feind, der das deklariert hat. Nicht die Menschen um dich herum, nicht deine Familie, auch wenn es sich manchmal so anfühlt. Natürlich, das ist mal die Ausnahme. Natürlich gibt es, ich sage euch ganz ehrlich, es gibt Psychofamilien und Psychoeltern, wo man sich denkt, das sind menschliche Shaitan. Okay, so ehrlich muss man auch sein. Ich sage jetzt nicht, dass man jetzt hier die ganze Zeit da so voll ist. Omar hat gesagt, ich soll hier auf den linken Nacken bekommen, jetzt kriege ich hier mal auf die Wange, auf die andere Wange und dann werde ich dann wieder gekreuzigt in den Kommentaren. Und nicht jeder Vater ist ein Prophet, das ist das mal so. Und selbst wenn er ein Prophet ist, er hat trotzdem 11 Kinder gekriegt, die versucht haben, ihren eigenen Bruder irgendwie zu verletzen. Also die Sachen sind sowieso nicht in unserer Hand. Nächste Woche, inshallah, machen wir weiter über Erwartungen, die ein Vater oder ein Vater gegenüber seinem Sohn oder seinem Kind mitgeben kann. Und wir können dann noch im Anschluss noch mehr diskutieren. Aber ich hoffe, ich habe mal ein paar Inputs mitgeben können, die geholfen haben. Und ja, barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah.